Herr Horster, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schork.
Ja, vielen Dank. Herr Horster, die amerikanisch-iranischen Beziehungen waren in den vergangenen 40 Jahren von viel Spannungen und Feindseligkeiten begleitet. Seit dem Amtsantritt von Trump hat sich dieses Verhältnis weiter verschlechtert. In dieser Situation unterbreitet Trump dem iranischen Präsidenten ein Gesprächsangebot. Finden Sie dafür, Herr Horster, eine Grundlage?
Das Gesprächsangebot ereignet sich ja in einer Situation, in der die USA ohne Not und einseitig als eine Partei, die das Atomabkommen JCPOA nicht durchgehend eingehalten hat, trennt sich aus diesem Abkommen, bricht das Abkommen, kündigt das Abkommen auf, und zwar mit dem Vertragspartner Iran, der nach international unbefragter, übereinstimmender Ansicht ein hundertprozentiger Erfüller des Abkommens ist. Das ist die Lage. Und dazu kommen natürlich die ganzen politischen Befindlichkeiten. Wir wissen, dass in diesen vergangenen 40 Jahren ja nicht nur so ein bisschen Krach mit den USA war, sondern da waren Terroranschläge, Unterstützung von Terrorpolitik, Unterstützung von Umstürzen, Unterstützung von Terrorgruppen im Iran, Ermordung von Wissenschaftlern und alle möglichen schweren Sanktionen, der Versuch, also den Iran in jeder Hinsicht möglichst zu ruinieren. Das ist schon ein ganz besonderes Verhältnis. Und nun also dieses Gesprächsangebot. Da kann man sagen, es gibt einfach 0,0 Grundlage. Es ist sinnlos, mit den USA zu reden. Die haben ja eine Agenda. Ja? Die Agenda heißt, ruiniert den Iran und unterwerft ihn. Oder man könnte auch sagen, gut, die Beziehungen sind auf einem so miesen Stand, schauen wir mal, was da herauskäme. Und diese beiden Ansichten stehen im Moment nebeneinander, aber die eine Ansicht, nämlich die, die für das Gespräch plädiert, die hat praktisch keine Grundlage, denn die USA haben solche Gespräche immer für sagenhafte Propagandawellen benutzt. Und dadurch, dass der iranische oberste Revolutionsführer Khamenei jetzt am Montag diese Verhandlungen, diese Gespräche verboten hat geradezu. Dadurch hat er klar gemacht, dass der Iran den Kartellmedien, den großen westlichen Medien keine Chance geben wird, in irgendeiner Form ihre Propagandawellen abzufeuern.
Welche Schritte sind Ihrer Meinung nach, Herr Horster, für ein solches Treffen notwendig?
Das ist auch interessant, denn zunächst kam ja das Angebot der Trump-Regierung ohne Bedingungen. Dann kam eine ablehnende Haltung aus Teheran und dann hat er Bedingungen nachgelegt. Jetzt also eine klare Äußerung des Iran. Im Prinzip muss man ja klar sagen, solange die Trump-Regierung ihre einseitige Aufkündigung des Atomabkommens und die Einführung von Sanktionen seit dem letzten Dienstag morgens um 6 Uhr, also seit einer starken Woche jetzt, solange das so ist, macht es überhaupt keinen Sinn, miteinander zu sprechen, weil das ja auch praktisch ausgelegt werden könnte als ein Erfolg der Sanktionspolitik. Schau mal, erst wollten sie nicht reden, dann haben wir Sanktionen erklärt und puff, eine Woche später sind sie schon bereit. Ja, das ist so, diese Art Funktion wäre ja auch immer erfüllt. Und deswegen kann man nur sagen, die USA haben sich selbst aus dem Gespräch herausgeschossen, weil sie ja nicht nur das Abkommen aufgekündigt haben, sondern auch gleich noch Sanktionen hinten dran gehängt. Und dann kommt noch ein sehr wichtiger Punkt hinzu. Es geht ja nicht nur um die Sanktionen, die jetzt gelten, sondern es geht darum, dass immer nach amerikanischem Recht, ja, so gehen die Amerikaner jetzt vor, das sind ihre, wie soll man sagen, Vorschriften, die sie da erlassen haben, nach denen sie jetzt offenbar die ganze Welt zu richten hat, dass in 90 Tagen eine Revision zu erfolgen hat. Und wenn keine Veränderung eingetreten ist, müssen die Sanktionen verschärft werden. Und das Verschärfen der Sanktionen ist die mehrfach übereinstimmend erklärte Absicht der Amerikaner. Und wir haben jetzt gerade, das kommt erschwerend hinzu, gegenüber den Russen ja neue Sanktionen auf einem nicht vorhandenen, geradezu lächerlich dummen Grund, wegen dieser Affäre Skripal, die eine reine Geheimdiensterfindung der Briten ist, von der Regierung durch Desinformation an die Weltmedien auch noch unterstützt. Trump war überhaupt kein Freund von dieser ganzen Story und hat deswegen auch Theresa May scharf angegriffen, als er zu Besuch war in Großbritannien. Und jetzt plötzlich, also aus diesem Grunde Sanktionen gegen Russland. Das heißt, im Prinzip, man konnte bei der Erklärung der Sanktionen gegen Russland erkennen, ich habe das gerade im russischen Auftrag schriftlich untersucht, dass der Grund im Grunde genommen hinter den russischen Sanktionen, die Motivation war, dass Russland den Iran unterstützt und Syrien unterstützt. Das war der eigentliche Grund. Das haben die wichtigen amerikanischen Politiker zu erkennen gegeben, die das unterstützt haben, die Sanktionen gegen Russland. Und ich habe herausgefunden, dass alle wichtigen Politiker, die in diesen Sanktionsfragen zu Wort gekommen sind, tatsächlich in der Frage gegen Russland, sämtliche sind radikale Zionisten. Einer davon, einer von den zitierten Herren, ich bin also von den New York Times ausgegangen, ist selbst Jude. Alle anderen sind nicht Juden, aber unterstützen radikal Israels Politik mit Aussagen, die sind nur noch grotesk und unterstützen auch eben die Verlegung der Hauptstadt nach Jerusalem und dieses ganze zum Teil illegale Geschwurbel aus Washington. Und daran konnte man sehen, dass es eine zionistische Attacke ist. So sind die drauf, die treffen schon die Schutzmacht, eine befreundete Macht des Iran. Und unter diesen Umständen für den Iran Gespräche anzuknüpfen, das verbietet sich eigentlich.
Herr Hostel, eine Frage. Trump hat sich für bedingungslose Treffen mit Präsident Rouhani ausgesprochen. Wenige Stunden später widersprach ihm sein Außenminister Pompeo. Der hat Bedingungen gestellt. Wie stark ist überhaupt ein Präsident in den USA in der Ausübung seiner Machtbefugnisse?
Ja, das ist jetzt etwas ganz Interessantes, was Sie da ansprechen. Denn das habe ich eben auch untersucht. Und ich habe dabei russischen Auftraggeber seine Website formuliert, dass ja der amerikanische Präsident eigentlich zu bemitleiden ist. Ja. Der wird man Präsident und man wird nur dann überhaupt Kandidat im Wahlkampf für die Präsidentschaft in den Vereinigten Staaten, wenn man von den Kartellen, wenn man von den grauen Eminenzen der amerikanischen Politik ein grünes Licht bekommen hat. Wenn die einen Kandidaten ablehnen, dann hat er plötzlich ganz viele Schwierigkeiten, auch legaler Natur und aus allen Ecken finanzieller Natur. Der kommt gar nicht wieder hoch. Und dann hat er keine Chance. Wenn man natürlich, ich sag mal, Cynthia McKinney heißt und ist eine ehrbare Schwarze in den USA und Kandidatin der Grünen, das ist den Kartellen wurscht, weil sie aussichtslos ist. Denn die haben ja auch die Medien in der Hand und alle möglichen anderen Sachen. Ich glaube, wenn Cynthia McKinney so weit käme, dass sie tatsächlich Chancen hätte, hätte sie einen Unfall oder würde von irgendeinem Rassisten erschossen oder sowas. In den USA werden die Dinge sehr hart geregelt. So, jetzt hat also einer mit Kartellzustimmung das Präsidentschaftsamt errungen. Und das heißt ja nicht, dass er dann machen kann, was er will. Im Gegenteil, der wird unheimlich nachgeregelt. Und im Moment ist also die Schiene so, dass wenn Herr Trump zum Beispiel den Herrn Putin ins Weiße Haus einladen will, dann kann er das gar nicht und muss den Besuch verschieben lassen. Oder er hat überhaupt keine Lust zu Russland-Sanktionen, dann drückt das Außenministerium das durch. Und in der New York Times kann man dann nachlesen, das sei ein Verwaltungsakt der Administration, also der Regierung gewesen. Da wurde Herr Trump gar nicht so richtig eingebunden. Man hat den gar nicht gefragt. Er hat nicht Nein gesagt, also hat man es gemacht. Pompeo fährt da einen ganz heißen Reifen im Grunde genommen in der US-Regierung. und er zeigt, Freundchen Donald, ich habe meine eigenen Verbindungen zu den tatsächlichen Machthabern in den USA, nennen wir sie ruhig Finanzmafia, und deswegen mache ich genau das, was die wollen, und da kümmere ich mich gar nicht um dich, denn wenn du aufmuckst, werden die dir schon zeigen, wo der Hammer hängt. So, ich drücke mich hier jetzt so ein bisschen krass aus, aber ich kann Ihnen sagen, die Sprache einzelner amerikanischer Präsidenten haben wir auf Tonband von Nixon angefangen, und die reden wie die Kriminellen. Das ist auch von Lyndon B. Johnson bekannt, von dem jetzt inzwischen sich die Bilder erhärten, dass er mitbeteiligt war an der Ermordung John F. Kennedys und solche Dinge. Also wir haben es mit einem Wildweststaat zu tun, in dem Recht und Gesetz nicht so sehr viel Geltung haben.
Herr Rüssel, das Gesprächsangebot von Präsident Trump an Rouhani ist so ähnlich wie das damals an den nordkoreanischen Machthaber. Aber sind aber die Ausgangsbasen dieselben?
Ja, das ist auch eine interessante Frage. Tatsächlich, das kommt so ein bisschen aus heiterem Himmel für die Zuschauer. Und da sind wir eigentlich bei einem wichtigen Punkt. Man darf nie vergessen, dass Donald Trump ein Dauerwahlkämpfer ist. Und der denkt nur in Medien und in Spin-Kategorien, also welchen Dreh kann man einer Information geben, damit sie politisch nützt. Anders denkt er gar nicht. Und indem er da die Initiative ergreift und macht dem Iran mal ein Gesprächsangebot, kommt er unheimlich großmütig und offen und ausgleichs- und friedensorientiert herüber, während in Wahrheit die Kartelle und seine Leute längst am Krieg gegen den Iran arbeiten, und zwar intensiv und an Umsturz und alle schlechten Dinge, die ich vorhin aufgezählt habe, die werden jetzt gerade mehrfach verstärkt. Das ist die Situation. Und so muss man das verstehen, wenn der Donald Trump dann etwas macht. Das ist noch eine ganz andere Situation tatsächlich als gegen Nordkorea. Zwar gab es mal einen Koreakrieg, in dem auch viele Amerikaner gestorben sind, aber es hat nicht diese prinzipielle, krasse Abneigung und aktive, massive, gewaltsame Einmischung in Nordkorea gegeben, wie es das im Iran gegeben hat. Das ist der eine Unterschied. Bei den Iranern ist ja geradezu traumatisch offenbar gewesen, die Erstürmung der amerikanischen Botschaft. Wenn man aber politisch bis drei zählen kann, weiß man, dass wenn dieses nicht passiert wäre, die iranische Revolution vermutlich nicht hätte zum Erfolg kommen können. Ja, denn das war eine Nebenregierung in diesem riesigen Botschaftskomplex mit einem selbsternannten Recht, sich jeden Tag tief in iranische Innenpolitik einzumischen. Eine solche Institution konnte man nicht bestehen lassen. Das ist gar keine Frage. Das ist ein Akt der Souveränität gewesen, dieser Überfall. Und deswegen selbstverständlich ebenso zu stützen wie die Anstrengungen von Herrn Erdogan, sein Land vor Washingtons Einfluss versuchen zu retten. Aber jetzt kommen wir eben zu dem weiteren gewichtigen Unterschied. Nordkorea hat einen riesigen Verbündeten, von dem es auch sehr abhängig ist. Ich bin nicht restlos glücklich mit der Politik, die dieser Verbündete gegenüber diesem kleinen und abhängigen Nachbarn fährt, denn die halten die sehr, sehr nah am Verhungern und beuten das Land aus. Das hat ja Bodenschätze, und ganz offensichtlich muss Nordkorea seine Bodenschätze nach China abliefern, und zwar zu, sehr verbilligten Preisen. Das ist keine gute Art, könnte man auch Erpressung nennen. Das ist eine sehr unglückliche Situation. Natürlich möchte die Kim-Regierung dieses Thema gerne für das Volk positiv wenden, aber wie soll man sagen, letztlich betreiben beide großen Mächte, China und die USA, eine Politik, die für Nordkorea sozusagen beidseits verheerend wirkt. Ja, das ist nicht besonders erfreulich, aber ich meine, ohne chinesische Unterstützung wäre das nordkoreanische Volk erledigt. Da fahren eben jeden Tag riesige Güterzüge rüber. Ich bin selbst Zeuge davon und war mal an der Grenze. Die fahren sehr langsam, weil die Gleise schlecht sind und das Zugmaterial nicht gut ist. Aber sie brauchen Stunden, bis sie die Brücke über den Grenzfluss überquert haben. Und das sind zig und hunderte Waggons. So sieht's aus. Und einen solchen Verbündeten hat der Iran nicht. Der Iran hat etwas anderes, das ist auch sehr zu begrüßen, nämlich tatsächlich Verbündete wie China und Russland und auch in den blockfreien Staaten eine erkleckliche Anzahl. Indien zeigt sich immer wieder sehr aufgeschlossen und freundlich dem Iran über. Das ist hocherfreulich, eine gute Situation, aber eben doch etwas ganz anderes, als ob man praktisch sozusagen wie ein Außenposten einer nicht so kleinen Atommacht betrachtet wird, sodass die USA wüssten, sollten sie Nordkorea angreifen, stünden sie sofort mit China im Krieg.
Herr Hotzel, wie sehen Sie die amerikanisch-iranischen Beziehungen? Nun, mittelfristig?
Die amerikanisch-iranischen Beziehungen mittelfristig sehe ich nicht heilen. Mittelfristig heißt in den nächsten 1, 2, 3, 4 Jahren und das vielleicht 5. Und da sehe ich im Grunde keine Chancen. Ich sage nochmal, was wir oft im Interview gesagt haben. Wir haben das anti-iranischste Kabinett der amerikanischen Geschichte. Wir haben gleichzeitig das zionistischste Kabinett der amerikanischen Geschichte. Das hängt wahrscheinlich untrennbar miteinander zusammen. Und ich bin sehr erfreut, dass die iranische Seite jetzt in den letzten Tagen mal klargestellt hat, es ist ja umgekehrt, es ist nicht etwa Israel vom Iran bedroht, sondern exakt umgekehrt. Israel bedroht ständig, täglich und mit Angeboten doch sofort gerne zu bombardieren den Iran. So, das ist die Sache. Und die Zeit spielt im Grunde für schlechtere Beziehungen. Die Zeit spielt für den Iran, aber was die iranisch-amerikanischen Beziehungen angeht oder die amerikanisch-iranischen, da sehe ich eigentlich nur Verschlechterungspotenzial, weil im Prinzip die Kartelle, die Mafia sich darauf geeinigt hat, dass ein wichtiges Angriffsziel ist der Iran und darauf wollen wir uns jetzt versteifen. Natürlich, der Iran erscheint als schwächerer Gegner gemessen an Russland und man versucht, Russland davon abzubringen, den Iran zu unterstützen und auch China davon abzubringen, irgendetwas für den Iran zu tun. So versucht man, der Sache Herr zu werden. Das ist brandgefährlich, denn es ist sonnenklar, sollte der Iran angegriffen werden, stehen wir im Weltkrieg. Ich glaube nicht, dass Russland und China einfach zugucken werden, wie der Iran sich alleine gegen die USA wehrt. Und der Iran alleine ist durchaus in der Lage, den USA ein sehr unangenehmes Kriegserlebnis zu verschaffen. Und ich glaube, dessen ist man sich in Washington sehr bewusst.
Vielen Dank, Herr Hotzel, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Scharokny.